Also ich stehe hier auf dem RoboCup in Leipzig, das ist ja die Roboter-Weltmeisterschaft, viel Roboter-Fußball und mir gegenüber steht
Felix von BeHuman.
Hallo, hallo Felix. Ihr seid gerade Weltmeister geworden.
Ja, glücklicherweise. Nach einem ziemlich knappen Spiel hier in der Standard Plattform League, ja.
Du sagst gerade Standard Plattform League. Kannst du kurz beschreiben, was das genau ist?
Okay, also wir haben im RoboCup verschiedene Bereiche. Einer davon ist ja Fußball und der ist wiederum unterteilt in viele verschiedene Ligen. Wir haben Humanoide, wir haben welche, die in bestimmten Größen sein müssen. Alle jeweils immer selbst gebaut. Und wir sind ja Standard-Plattform League, die einzige Liga, die eben nicht selbst baut, sondern nur Roboter einkauft. Dadurch haben halt alle die gleiche Hardware-Plattform und es geht nur um die Software, die man schreibt.
Das sind so lustige, kleine, ich finde, die sehen extrem süß aus, Roboter. Kannst du vielleicht was zu den Robotern selber sagen?
Ja, die sind, das Modell heißt Now, wird hergestellt von Softbank Robotics, früher Aldebaran. Ein jetzt japanischer, früher französischer Hersteller. Ja, sind ungefähr 50 cm groß, wiegen ungefähr 5 Kilo. Humanoid, sehen recht niedlich aus, wie du schon sagst, ja. Genau, was möchtest du wissen? Hardware-Specs?
Ja, genau, also kannst du vielleicht mal was zur Hardware erzählen?
Okay, wir haben, lass mich lügen, 25 Gelenke überall im Körper, halt da, wo Menschen sie auch hätten. Allerdings nur ein Hüftgelenk, das heißt, wenn das eine Bein bewegt wird in der Hüfte, dann bewegt sich das andere mit. Im Kopf haben wir einen kleinen Rechner, das ist eine Intel Atom CPU, die schon halt einige Jahre auf dem Buckel hat, daher nicht besonders kräftig ist, hat 1,2 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher. Also wer halt so einen Rechner hat, den er sich mal selbst zusammengebaut hat oder so, kann sich ausrechnen, wie viel man damit machen kann. Wir haben zwei Kameras im Kopf, eine in der Stirn und eine im Kinn. Nicht die Augen, die man tatsächlich am Roboter sehen würde. Haben jeweils einen Öffnungswinkel von 60 Grad. Das ist auch nicht sonderlich viel, wenn man es vergleicht mit einem Menschen, der halt 180 Grad hat. Und wir können so halt sehen, uns bewegen. Haben außerdem einen Accelerometer und ein Gyroskop in der Brust, womit sie halt ihre Beschleunigung und ihre Ausrichtung feststellen können.
Ich habe gestern irgendwie oder vorgestern, die haben dann auch irgendwie sorry gesagt oder so, wenn sie umgekippt sind. Das hängt dann wahrscheinlich mit dem Accelerometer zusammen, also der merkt auch, wenn er hinfällt.
Ja, genau, sowas messen wir halt hauptsächlich über das Accelerometer, teilweise über Modelle, mit denen wir unsere Lage schätzen, über Bewegung des Accelerometers, also halt über die Zeit und so weiter. Verschiedene Teams nutzen da verschiedene Modelle, um sowas festzustellen, ja.
Und du sagtest gerade, die Hardware ist jetzt, oder die Prozessorleistung ist jetzt nicht gerade sehr hoch. Also ist es nicht nur die Schwierigkeit, überhaupt die ganze Logik zu bauen, sondern möglichst dann auch noch effizient zu bauen?
Ja, also was wir machen, ist halt, muss halt echtzeitfähig sein, sonst kann man im Spiel nicht wirklich bestehen. Das heißt, normalerweise, wenn man zum Beispiel Bildverarbeitung macht und halt Dinge erkennen möchte in Bildern, dann gehen viele, gerade wissenschaftliche Paper, halt davon aus, dass man wahnsinnig viel Zeit zur Verfügung hat, das auf einer Grafikkarte laufen lassen kann oder gar auf einem ganzen Cluster, einem Rechenzentrum oder irgendwas, wo man halt viel Ressourcen hat. Und was wir jetzt haben, ist wirklich in wahnsinnig kleinem Format. Wir haben 30 Bilder pro Kamera pro Sekunde, müssen also mit 60 Hertz arbeiten. Das heißt, so ein Bildverarbeitungsmodul, was zum Beispiel den Ball erkennt oder so, muss halt schon mal in unter 2 Millisekunden fertig werden.
Das heißt, ihr verarbeitet dann auch jedes Bild, was ihr von der Kamera bekommt und von jeder Kamera?
Genau, wir wollen ja so viel erkennen können wie möglich, daher nehmen wir dann die volle Framerate.
Was haben die für eine Auflösung, die Kameras?
Die haben bis zu 1280x768. Allerdings verwenden wir sie nur in einer Auflösung von 640x480, weil größer bringt nichts, wenn wir nicht die Zeit haben, es zu verarbeiten.
Ist die Bildverarbeitung wirklich das, was am meisten Rechenleistung kostet, oder auf was guckt ihr da noch so?
Ja, Bildverarbeitung hat halt das Problem, wenn du halt einzelne Pixel anguckst, dann wenn du Algorithmen hast, die für jeden einzelnen Pixel was Besonderes machen sollen, du hast aber 1280 mal 768 Pixel, das ist verdammt viel. Daher ist Bildverarbeitung schon echt so die größte Baustelle, was die Laufzeit angeht. Alles andere, was sonst noch so viel kostet, sind halt Modelle, so das Weltmodell, die Aktualisierung der eigenen Positionen über Partikelfilter und ähnliche Systeme, die dann schon große Matrizen ausrechnen und so weiter, kostet dann auch nochmal ein bisschen was.
Jetzt ist das mit der Orientierung, du sprachst gerade an, dieses Jahr habe ich gehört, ein bisschen schwieriger, wobei die Orientierung anscheinend schon länger, das Spielfeld da sehr, sehr symmetrisch und die Roboter nicht eigentlich auf Anhieb erkennen können, wo sie jetzt genau stehen. Wie war das vorher?
Die Orientierung tatsächlich ist seit letztem Jahr so schwer, wie sie jetzt ist. Wir haben ja jedes Jahr neue Regeländerungen. Bis vor 2 Jahren waren die Tore beide gelb. Dadurch konnte man sich recht gut anhand der Tore auf dem Feld orientieren, weil man halt einfach nur etwas Gelbes gesucht hat. Letztes Jahr wurden sie weiß und dadurch ist es halt schwieriger, sich auf dem Feld zurechtzufinden. Dieses Problem, dass man halt, wenn man seine Position gefunden hat, man genauso gut auf der gespiegelten Position sein könnte, haben wir auch erst seit vorletztem Jahr, denn im Jahr davor war noch ein Tor blau und das andere gelb, sodass man sogar am Tor seine genaue Position ermitteln konnte.
Wie ermittelt dann der Roboter seine Position oder woher weiß er überhaupt, wo er am Anfang steht? Ist die Anfangsposition fest und er versucht sich dann immer, wo habe ich mich hinbewegt, daran zu orientieren?
Wir nutzen einen Partikelfilter. Ich weiß nicht, ob das so bekannt ist. Im Prinzip die Idee ist, der Roboter hat mehrere Hypothesen, wo er momentan sein könnte auf dem Feld. Das sind bei uns, ich glaube, 8 oder 16. Und dann anhand von Dingen, die er gesehen hat, bewertet er dann Hypothesen, wie wahrscheinlich es ist, dass er tatsächlich an dieser Position ist. Die werden dann auch so ein Stück zurechtgerückt, je nachdem, was er halt gesehen hat und wie er dazu steht, sodass er dann die wahrscheinlichste am Ende nimmt als seine ziemlich wahrscheinliche Position.
Nimmt er da seine Mitspieler auch als Orientierung oder orientiert er sich irgendwie daran oder an den Gegnern? Kann er die Gegner überhaupt auseinanderhalten von den eigenen Spielern?
Also theoretisch ist es möglich, die Gegner von den eigenen Mitspielern zu unterscheiden, da sie ja andere Trikots tragen. Das Problem ist, dass gerade seit letztem Jahr die Trikotwahl beliebig ist. Also die Teams können ihre Trikots selbst gestalten. Dieses Jahr haben sie sogar noch viel mehr Freiheiten darin bekommen. Also letztes Jahr musste noch eine von 4 Grundfarben haben. Dieses Jahr haben sie eine beliebige Farbe, sodass das nicht so leicht möglich ist. Und unser Robotererkenner nutzt das auch nicht mehr. Also kann das nicht mehr verlässlich sagen, ob jetzt ein Roboter zu einem bestimmten Team gehört. Was wir aber wissen, ist, dadurch, dass die Roboter miteinander sprechen, sagen sie sich gegenseitig, wo sie glauben, sich zu befinden. Und können so gesehene Roboter unterscheiden nach, das ist wahrscheinlich mein Mitspieler oder das ist er wahrscheinlich nicht, weil er halt eben nicht an der Position ist.
Also untereinander dürfen die Roboter kommunizieren?
Ja, genau. Also wir haben hier am Feldrand einen WLAN-Router stehen. Darüber darf jeder Roboter pro Sekunde 5 Nachrichten an jeweils all seine Mitspieler schicken. Die Nachrichten sind auch nicht allzu groß, das sind 800 Byte, da ist dann sowas drin wie, wo glaube ich mich zu befinden, wo glaube ich, dass der Ball ist, was will ich als nächstes tun, solche Dinge.
Eine Neuerung dieses Jahr ist auch der Ball.
Genau, der Ball ist die große Neuerung in diesem Jahr. Der war bis zum letzten Jahr stets orange, recht klein, das ist so ein Hockeyball, wenn man den kennt. Das Tolle an dem ist, einmal durch diese knallorangene Farbe hält er sich...
Team Foto. Wir müssen hier kurz unterbrechen für ein Foto. Willst du vielleicht mit drauf? Wir können ja auch eine Pause machen. So, wir waren, glaube ich, beim Ball abgestorben. Ich weiß aber auch nicht mehr ganz genau, warum. Also der Ball, also früher war es ein orangener Hockeyball.
Genau, der hatte halt einmal den Vorteil, dass diese Hockeybälle so gemacht sind, dass sie immer schön gerade rollen, die Reibung genau so ist, dass sie halt sehr deterministisch sind. Wenn man sie einmal geschossen hat, weiß man, wo sie hingehen. Das ist einmal etwas, was wir jetzt nicht mehr haben. Wir haben jetzt einen Softball, der ein kleines Stück größer ist. Der rollt manchmal schon mal ganz wie er will. Also den schießt man, dann ist er plötzlich hinter dem Roboter, der geschossen hat. Aber das ist halt auch realistischer wie ein Fußball dann eher. Und andererseits, und das ist wahrscheinlich das größere Problem, ist er jetzt schwarz-weiß wie ein echter Fußball. Das ist natürlich wesentlich schwerer zu erkennen, weil Orange ist eine Komplementärfarbe von Grün, kann man auf grünem Grund wunderschön erkennen, sucht man einfach so einen orangenen Fleck und hat den Ball quasi. Weiß ist da schon schwieriger. Ich meine, wir haben weiße Feldlinien auf dem grünen Feld, wir haben weiße Tore, wir haben weiße Roboter. Da quasi alles ist weiß, da ist es sehr schwer, den Ball zu finden.
Was ist da die Strategie?
Wir haben sehr viele Dinge ausprobiert im letzten Jahr. Ich allein habe unter anderem, ich glaube, 3 Ballerkenner geschrieben, die alle nicht so toll funktionierten. Der, den wir jetzt haben, geht so vor, dass er eben Kanten im Bild sucht. Dort versucht halt Bälle, also so Kreise reinzufinden. Und wenn er das getan hat, dann evaluiert er anhand von, ist er komplett von grün umschlossen? Wenn ja, dann will ich noch das kommt halt darauf an, wie viel Grün drumherum ist, will ich dann noch dieses schwarz-weiße Pattern erkennen und so weiter. Dann je nachdem, wie weit er entfernt sein würde an der Stelle, wo ich ihn gesehen habe, haben wir dann noch andere Kriterien, die ausschließen, ob das jetzt ein Ball ist oder nicht.
Auf welche Entfernung kann er den Ball erkennen?
Wenn er still steht, dann geht das durchaus so ungefähr 6 Meter weit, also so 3/4 des Feldes. Das ist aber unter Idealbedingungen, also... Sicher sehen wir ihn so ungefähr auf 3 bis 4 Meter.
Ein weiteres Problem, oder ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber man sieht, dass die Roboter unterschiedlich schnell laufen.
Ja, Roboter, das ist das Problem, wenn man mit echter Hardware arbeitet und dafür Dinge programmiert, die verhalten sich nicht so, wie man es möchte. Also, und das ist auch so das Interessante an der Robotik, denke ich. Gelenke leiern aus oder steuern nicht so hart an, wie man es möchte. Zahnräder brechen ab oder werden lose Bänder, die Gummibänder, die Dinge übertragen sollen, fallen ab oder werden lockerer und so weiter. Deshalb sind halt einige Roboter immer nicht so gut wie andere und deshalb müssen sie auch ständig repariert werden. Die einzelnen Roboter werden halt, also für jeden einzelnen Roboter haben wir eigene Kalibrierungen, wie er sein Laufen ansteuern soll, damit wir halt mit diesen Hardware-Problemen klarkommen, sodass sie halt am Ende auch unterschiedlich agieren auf dem Feld.
Wie viel Energie steckt man in das Laufen rein? Wie wichtig ist das, möglichst schnell zu laufen?
Laufen ist eine sehr gute Sache. Wie man in dem Finale gemerkt hat, unsere Gegner konnten schneller laufen als wir, zumindest auf geraden Strecken. Sie haben auch das Laufen verwendet tatsächlich von dem australischen Team UNSW, das letztes Jahr Weltmeister wurde und auch da schon aus genau diesem Grund gegen uns im Finale gewonnen hat, einfach weil sie so schnell laufen konnten. Unser Laufen ist jetzt schon einige Jahre alt. Es wird auch schon seit jetzt fast 2 Jahren an einem neuen gearbeitet, was aber immer noch nicht ganz ausgefeilt ist.
Du meinst gerade übernommen von einem anderen Team? Sind die Sachen Open Source oder guckt man sich einfach ab, wie die laufen oder was?
Also es ist seit ein paar Jahren jetzt, ich weiß gar nicht genau wie vielen, Pflicht, wenn man einen der ersten 3 Plätze belegt, mindestens einen Teil seines Codes zu veröffentlichen. Halt um die Forschung in der gesamten Liga weiter voranzutreiben und damit tatsächlich die Probleme der Regeländerung des neuen Jahres angegangen werden und nicht einfach Teams immer noch Probleme bei den Grundlagen haben. Unser Team tatsächlich veröffentlicht seinen Code schon von Anfang an. Wir machen dabei komplett alles öffentlich, bis auf unser Verhalten, also dieser Zustandsautomat, der entscheidet, was der Roboter in welcher Situation tut.
Also quasi die Strategie.
Genau, die Strategie behalten wir für uns.
Wo ist der Code zu finden, falls da mal jemand Lust hat, reinzugucken?
Wir haben ein GitHub-Repository, das ist verlinkt auf unserer Website behuman.de, also b-human.de. Da findet man das.
Ein Ziel, deswegen gehe ich auch davon aus, dass halt auch mit der Code-Veröffentlichung da so ein bisschen in die Richtung gedrückt wird. Langfristiges Ziel ja 2050 mal gegen den menschlichen Weltmeister zu spielen und hoffentlich zu gewinnen. Kannst du eine Einschätzung geben, wie weit man da ist? Wo stehen wir da gerade?
Oh, das ist wirklich schwer zu sagen. Ich meine, dieses Ziel wurde formuliert 1995, glaube ich, oder irgendwann zwischen 93 und 98. Da war die Robotik auch bei weitem noch nicht so weit wie jetzt. Ich meine, wenn man sich so die Videos von den ersten Robocops ansieht, das ist noch sehr weit entfernt von dem, wo wir jetzt stehen. Und es sind gerade mal jetzt 20 Jahre vergangen. Da weiß man halt nicht, was noch in den nächsten 34 Jahren passiert. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass dieses Ziel erreicht wird, aber sicher sein kann man sich da nie.
Was sind so die nächsten Schritte, wo du denkst, das kommt, das wird schwerer, vielleicht auch so Regeländerungen, die demnächst kommen werden, also was noch realistischer wird?
Vor ein paar Tagen wurde die Roadmap für die nächsten paar Jahre beschlossen vom RoboCup-Komitee. Nächstes Jahr soll es bei uns unter anderem Eckstöße und Abseitsregeln geben. Das wird uns auch schon treffen, weil unser Verhalten häufig einfach ist, möglichst weit in die gegnerische Hälfte zu schießen und dann den Ball reinzumachen. Das geht nicht mehr, wenn wir eine Abseitsregel haben. Dann geht es immer weiter dahin, dass wir, was wir jetzt schon in der Outdoor-Challenge gemacht haben, nur noch auf Kunstrasen spielen und ab 2019 nur noch bei Sonnenlicht. das ist natürlich gerade für die Erkennung von Dingen im Bild eine wahnsinnige Herausforderung. Wobei wir das dieses Jahr in dieser Outdoor-Competition, die wir als Vorrunde hatten, schon ganz gut gelöst haben.
Also ihr habt dieses Jahr schon hier mal Outdoor gespielt, sprich hier in der Messe, ich glaube in der großen Glashalle, das ist die da in der Mitte. Was waren eigentlich so die Schwierigkeiten oder gab es Sachen, mit denen man einfach nicht gerechnet hat, die dann doch passiert sind?
Ja, erstaunlicherweise war unsere größte Schwierigkeit das Laufen auf diesem Kunstrasen. Das ist doch sehr schwierig, wie wir feststellen mussten. Wir haben es tatsächlich geschafft, für die Erkennung von Dingen im Bild eine sehr schöne Lösung zu finden, für die wir zwar vor jedem Spiel immer sehr viel anpassen mussten, die aber dann während des Spiels immer lief, selbst wenn sich die Bewölkung geändert hat oder die Sonne fast horizontal kam am Morgen und Abend. Aber das Laufen auf dem Kunstrasen war wirklich fies.
Das heißt, man spielt dann wirklich gegen die Sonne, wo ja Menschen auch schon Probleme haben, wo dann wahrscheinlich die Kameras in diesen Robotern wahrscheinlich für die noch schwieriger ist.
Genau, also die Kameras haben, wie halt andere Kameras, die man auch so findet, haben so Einstellungen wie automatische Belichtungsregelungen und automatischer Weißabgleich. Wobei Weißabgleich hilft ja nicht wirklich, aber halt so die automatische Belichtungsänderung. Die wir dann natürlich auch nutzen, aber das ist kein Allheilmittel. Man muss schon auch in der Software dann Dinge, auch Lösungen finden, wie man trotz schlechter Lichtbedingungen noch Dinge erkennt.
Das wird dann natürlich auch schwierig, überhaupt zu trainieren, so gegen die Sonne. Wie ist das bei euch? Wie trainiert ihr oder wie probiert ihr Sachen aus? Habt ihr dann ein eigenes Feld oder mehrere Fußböden, die ihr da ausprobiert, weil ihr gerade auf Kunstrasen spielen musstet oder wolltet?
Ja. Es wurde vor, ich glaube, anderthalb Monaten wurde veröffentlicht, also wurde uns halt mitgeteilt, welcher Teppich benutzt wird. Den haben wir dann auch gleich beim genau dem gleichen Hersteller gekauft und bei uns im Labor ausgelegt und haben damit halt geübt. Scheinbar nicht genug, wenn man sieht, wie wir hier darauf gelaufen sind. Und ja, was wir im Prinzip machen, bei uns in der Universität haben wir ein Labor zur Verfügung gestellt bekommen, wo ein Feld drin liegt, eigentlich ein kleineres Feld, was noch aus vorherigen Jahren kommt, weil dieses 9x6 Meter Feld, auf dem wir jetzt hier gespielt haben, nicht bei uns ins Labor passt. Dafür buchen wir uns halt immer Räume in der Uni, die groß genug sind. Und jetzt für die Outdoor Competition haben wir auch uns mal die Glashalle, die gleich im Zentrum der Bremer Universität ist, uns für ein paar Wochenenden genommen und haben uns da hingesetzt und geübt.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen, Roboterfußball, wahrscheinlich nicht selber zu spielen, sondern zu trainieren? Oder wie nennt man das? Seid ihr die Trainer? Oder?
Wir sind die Entwickler, könnte man Software schreiben. ich bin dazu gekommen, an unserer Uni ist das zumindest im Informatikstudiengang einigermaßen prominent, dieses Projekt, weil wir, und da haben wir das große Glück an der Bremer Universität, können uns das als Bachelor- oder Masterprojekt anrechnen lassen, kriegen also Credit Points dafür und auch eine Note, die ins Studium mit einfließt. Und ich bin dazu gekommen, weil die gleich beim feierlichen Studienauftakt, als ich Erstsemester war, hat das Projekt Be Human da eine kleine Vorführung gemacht, wo ich dann direkt dachte, da willst du hin und jetzt bin ich seit 2 Jahren dabei.
Sehr schön. Gut, dann will ich dich nicht weiter aufhalten und lass dich doch schön feiern. Danke dir.
Ja, gerne.